Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, hallo. Selbst bei Leuten, die sich nur sporadisch und auch eher als Stalker bei Instagram aufhalten, war der Account von Schauspieler Lars Eidinger immer schwer beliebt, vor allem der vielen skurrilen Alltagsbeobachtungen wegen. Auch Obdachlose, die vor Luxus-Schaufenstern kampieren oder Menschen in Posen, wie sie sich der Künstler Erwin Wurm nicht besser hätte ausdenken können. Die kleinen Schnipsel waren so flüchtig und poetisch zugleich, dass inzwischen gefeierte Ausstellungsexponate daraus geworden sind. Ich spreche in der Vergangenheitsform, weil es den Instagram-Account gerade nicht mehr gibt. Allein warum, lieber Lars Eidinger?
Ja, also erstmal muss ich sagen, keine Ahnung, ob ich das überhaupt durchhalte. Ja, es ist ja wie bei jeder anderen Droge auch. Man weiß gar nicht, ob man es schafft, sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen. Ich war wirklich schwer abhängig. Ja, ich hatte dann abstruse Bildschirmzeiten von, ich will es gar nicht sagen, das ist wirklich peinlich.
Ach, unangenehm. Hör zu, uns können Sie es sagen.
Nee, ja, sind dann, ja, ich war dann manchmal, wenn ich da, ich habe letztes Jahr in Cleveland gedreht und war ziemlich einsam oder viel alleine, dann waren es manchmal so 8 bis 11 Stunden Bildschirmzeit. Krass. Ich meine, es sind dann auch andere Sachen, die man am Telefon macht, aber mir fiel es auch wahnsinnig schwer, damals mit dem Rauchen aufzuhören. Und ich habe dann einfach aufgehört und habe gemerkt, oder das ist auch der Rat, den ich allen gebe, die sich aus so einer Abhängigkeit befreien wollen, einfach aufhören.
Aber
und
was?
So war das jetzt in dem Fall auch. Ich habe ihn einfach gelöscht. Ich habe auch nicht irgendwie gedacht, ich könnte weniger machen oder so. Das kann ich aber nicht. Da fehlt mir die Struktur für. Ja, so bin ich nicht gemacht. Ich bin dann maßlos und das war einfach zu viel.
Aber Sie sind, wenn ich es richtig verstanden habe, ja eigentlich erst relativ spät überhaupt zu Instagram gekommen, über so einen kleinen Job bei der Zeit. Und was genau hat Sie dann so gekickt an dem Format?
Ja, ich meine, es ist ja, soweit ich weiß, es gibt ja auch diese Dokumentation Social Dilemma, es ist ja nahezu darauf ausgelegt, den User in eine Abhängigkeit zu treiben. Das hatte bei mir gefruchtet. Ich muss eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin mal auf Gastspiel gewesen in Australien, in Adelaide. Und wir waren vorher in Hongkong und sind dann rübergefahren und hatten 3 Tage frei. Und da haben meine Kollegen zu mir gesagt, komm, wir fahren in die Wildnis, in den Dschungel. Und da sind wir 3 Tage rumgefahren und haben den Horizont gesehen. Und mir ist bewusst geworden, als jemand, der in Berlin groß geworden ist, ich habe nie den Horizont gesehen. Man ist immer nur mit Wänden und Mauern konfrontiert. Und es hat uns so befreit, dass wir am 3. Tag auf einer Tankstelle gesessen haben und nicht mehr aufhören könnten zu lachen. Es war total verrückt. Ja. Und es ging uns allen dreien so. Und dann haben wir wilde Tiere gesehen. Es waren die ersten wilden Tiere, jetzt mal unabhängig von einem Reh oder einem Fuchs, die ich in meinem Leben gesehen habe. Es waren Kängurus. Die waren so 500 Meter weit entfernt und haben so ihre Ohren aufgestellt und haben uns wahrgenommen und sind dann so weggehoppelt. Mhm. Und es hatte so was ganz Archaisches, wie Dinosaurier.
Ja.
Ja, wirklich beeindruckend. Und am nächsten Tag haben wir auf einem Parkplatz gehalten. Und da kam ein Känguru und hat sich an mein Bein geschmiegt. Und es war so irritierend, ja. Und dann kamen Wildhüter und habe ich gesagt, was stimmt denn mit dem Känguru nicht?
Ja.
Gestern sind die auf 500 Meter weggehoppelt und jetzt schmiegt sich das Känguru an meinem Bein. Da hat er gesagt, ja, das Känguru hat aus dem Müll gefressen und wenn die aus dem Mülleimer fressen, dann verlieren die ihre Ängste, Instinkte und werden ganz träge.
Ah.
Und da ist mir bewusst geworden, dass wenn man sich diesen Shit, so nenne ich es jetzt mal, ja, oder diesen Müll den ganzen Tag reinzieht, dann macht es was mit einem. Und ich kann mich davon nicht unabhängig machen. Es beeinflusst mich und es beeinflusst mich, meine Persönlichkeit, meinen Charakter. Und ich habe das jetzt über 6 Jahre gemacht, was ja auch verrückt ist, wirklich lang. Ja. Und es gab damals einen Vortrag von Stefan Zweig nach dem Ersten Weltkrieg 1933. Da hat er über die Entgiftung Europas, die moralische Entgiftung Europas referiert und hat gesagt, es müsste doch ein Medium geben, was international verbreitet wird und sich der Liebe verschreibt, um die Moral der Europas nach dem Ersten Weltkrieg zu entgiften. Und ich habe dann gedacht, dieses Medium haben wir ja. Dieses Medium ist genau das, was wir soziale Medien nennen. Ich würde es inzwischen antisoziale Medien nennen. Aber dieses Medium haben wir. Und wozu wird es benutzt? Um Hass und Missgunst zu verbreiten. Und ich empfinde die Gesellschaft als wahnsinnig vergiftet. Und mich auch. Also ich finde, der toxische Effekt dieses Mediums ist so enorm und hat mich so beeinflusst und krank gemacht über die Jahre, dass ich mehr oder weniger die Notbremse gezogen habe.
Das ist total interessant. Ich würde trotzdem gerne noch mal fragen wollen, gab es sowas, so eine Art, ja, so ein Quäntchen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat? Also wir haben ja zuletzt dann auch doch viel von Ihnen gehört, weil es diese harte Kritik gab an dem offenen Brief an Olaf Scholz, den Sie auch unterzeichnet hatten, in dem es um die Kritik an den schweren Waffenlieferungen an die Ukraine ging. War das möglicherweise doch auch die Erfahrung, wie sehr einen dieses Medium dann auch mit in die Tiefe ziehen kann?
Ja, also das ist nochmal ein komplett anderes Thema, aber das hat jetzt keinen Einfluss darauf. Also würde ich jetzt mal stark davon ausgehen, dass das keiner glaubt, ist aber so.
Ja.
Und so ein Initial Shock oder so ein Moment, der mich dann letztendlich zu der Entscheidung gebracht hat, war, ich war in Cannes und habe am Morgen eine Nachricht bekommen von jemandem, den ich gar nicht kannte, der sich über mich beschwert hat und gesagt hat, dass er mir jetzt nicht mehr folgt. Und hat da diverse Gründe aufgezählt. Und ich kannte den aber gar nicht. Und ich habe gemerkt, wie mich diese Nachricht beschäftigt hat. Und ich stehe in Cannes im tollsten Hotel auf dem Balkon und sehe aufs Meer und sehe auf den roten Teppich und habe eine tolle Filmpremiere und habe den ganzen Tag diese Nachricht im Kopf.
Mhm.
Und dann dachte ich, warum tue ich mir das eigentlich an? Also warum gebe ich den Leuten eigentlich die Möglichkeit, mich anzugreifen? Warum biete ich ihnen dieses Forum? Warum gebe ich ihnen die Plattform? Oder warum können die meine Plattform nutzen, um mich anzugreifen? Und das ist ja der große Konflikt eines Künstlers oder von KünstlerInnen generell, dass man sich auf der einen Seite zeigen muss und auch verwundbar machen muss, aber dann halt auch permanent verletzt wird. Und es ist vielleicht auch naiv zu denken, dass wenn man ein Bild teilt von sich auf dem roten Teppich, dass die anderen sich tatsächlich mitfreuen. Das ist meiner Erfahrung nach nicht so, sondern die verachten einen dafür. Und natürlich ist es auch getrieben von einer Eitelkeit und einem Narzissmus und dass man sagt, guck mal, toll, ich habe es auf den roten Teppich in Cannes geschafft. Aber es ist auch, dass man versucht, diese Freude, die man selber empfindet, zu teilen. Und da habe ich gemerkt, das passiert gar nicht.
Lars Eidinger über die Gründe, warum Instagram und er ab sofort geschiedene Leute sind.